ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und ich melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 26. Juni und wir zeichnen diesen Podcast um 10.30 Uhr auf.
Und für uns ist jetzt diese Folge eine ganz besondere Folge und gleich aus verschiedenen Gründen. Erstmal sind Kai und ich wieder zusammen an ein und demselben Ort, und zwar hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Und außerdem haben wir einen ganz besonderen Gast, den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding. Und, wäre ganz wichtig in diesen Zeiten, unser Studio ist klimatisiert.
Während es draußen, Anna, ja einigermaßen tropisch ist. Ich behaupte für mich, mich mit relativ hohen Außentemperaturen eigentlich ganz gut auszukennen. Nach Neu-Delhi, nach Kabul und Dakar, da braucht man jetzt eher keine Fausthandschuhe, weite Teile des Jahres über. Aber es ist schon besonders, was wir da draußen erleben, glaube ich. Aber ich kann versprechen, wir sorgen ein bisschen für Abkühlung, indem wir auch ein bisschen übers Wasser reden in dieser Sendung.
Ja, genau, das machen wir. Erst einmal sprechen wir aber über das, was wir vorbereitet haben. Und zwar haben ja du und ich vor mehr als 3 Jahren das erste Mal gemeinsam mit Christian Freuding, dem Inspekteur des Heeres, für Streitkräfte und Strategien gesprochen. Damals war er noch der Leiter des Sonderstabs Ukraine. Und zwischendurch hat es ja lange nicht gut ausgesehen für die Ukraine in den vergangenen Jahren. Aber inzwischen hat sich ganz klar etwas verändert. Das sagt Christian Freuding.
Wir sehen gerade, dass das Momentum in Richtung Ukraine kippt.
Und er macht das vor allem an diesen Entwicklungen fest.
Die Krim und auch Moskau spüren, dass dieser Krieg jetzt stattfindet. Ukraine ist in der Lage, und das ist vielleicht schon wirklich eine neue Entwicklung, den Krieg auch in das Hinterland des Aggressors zu tragen.
Ja, und in dem Gespräch mit uns hat der Heeresinspekteur gesagt, die Ukrainer leisten einen großen Beitrag für die Sicherheit Westeuropas und inzwischen auch für die praktische Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr.
Deshalb arbeiten wir im Heer auch ganz eng mit den ukrainischen Streitkräften zusammen, bringen ukrainische Soldaten nach Deutschland an unsere Truppenschulen, um von ihnen die Erfahrung zu erwerben, wie sie kämpfen, mit welchen Mitteln, mit welchen, was die russischen Taktiken sind, wie sie damit umgehen und wie sie so erfolgreich sein können, wie sie tatsächlich auch sind.
Also wir haben mit Christian Freuding nicht nur darüber gesprochen, inwieweit da wer von wem eigentlich lernen kann, sondern auch darüber, wie sich die Ausbildung der Bundeswehr durch genau diese Erfahrungen aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine eigentlich verändert hat.
Wir müssen den Gedanken auch in der Truppe verwirklichen, dass künftig jeder Soldat, genauso wie wir sagen, every soldier rifleman, wird künftig every soldier drone operator oder drone defender sein. Also jeder Soldat muss in der Lage sein, Grundsätze des Drohnenkampfes zu verstehen, entweder um Drohnen selbst einzusetzen, aber mindestens sich dagegen zu verteidigen.
Und wir wissen, für Drohnen, dafür gibt die Bundeswehr viel Geld aus, insgesamt dafür, sich auf eine mögliche militärische Auseinandersetzung vorzubereiten. Und dafür ist ja auch die Schuldenbremse ausgesetzt. Das heißt, nur der Verteidigungsminister aus der ganzen Bundesregierung darf so viel Schulden machen wie kein anderes Regierungsmitglied. Und da wird aber dem einen oder anderen dann doch ein bisschen unwohl. Und zwar interessanterweise auch den Haushaltspolitikern aus den eigenen Reihen, wie zum Beispiel dem SPD-Haushälter Andreas Schwarz. Der findet, für manche Sachen zahlt die Bundeswehr ganz deutlich zu viel. Und das ist etwas, was auch Christian Freuding mit einem gewissen Unbehagen sieht.
Also ich nehme das persönlich vor allen Dingen auch als Staatsbürger total ernst, weil das ist das Geld der Steuerzahler, mit dem wir mit großer Verantwortung umgehen wollen.
Ja, und das ganze Gespräch mit dem Heeresinspekteur, das gibt es gleich. Aber jetzt, Kai, gucken wir erst einmal auf die aktuelle Lage und bleiben bei uns hier im heißen Deutschland.
Ja, lass uns noch kurz bei der Bundeswehr bleiben, genauer bei der Marine. Ich hatte ja Wasser versprochen. Und zwar hat Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem der größten Beschaffungsprojekte der Marine seit Jahrzehnten jetzt ja die Notbremse gezogen, bei der Fregatte F-126 nämlich, ein Projekt, das ohnehin in der Schwebe hing, weil die niederländische Werft, die das bauen sollte, die Damenwerft, heillos überfordert war mit diesem Auftrag, kann man glaube ich so sagen, war alles viel teurer und zeitlich ein Desaster zu werden drohte. Leider sind jetzt schon, darüber hattet ihr hier im Hauptstadtstudio auch berichtet, Anna, 2,3 Milliarden an Steuergeldern geflossen und Deutschland hat auch bereits ja Bauteile für die Fregatte erhalten. Aber die helfen natürlich so in diesen Einzelteilen nicht wirklich weiter. Ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber doch darauf hinweisen, dass dieser Stopp eigentlich ganz gut zu dem passt, was uns Christian Freuding ganz allgemein in Bezug auf Rüstungsausgaben gesagt hat. Nehmen wir doch lieber die 80% Lösung und eben nicht die Goldrandlösung, so würde ich das mal umschreiben. Das passiert jetzt aus meiner Sicht. Statt der 6 Fregatten sollen jetzt Schiffe vom Typ MEKO A200 angeschafft werden. Das Verteidigungsministerium plant, 8 dieser Fregatten zu kaufen. Auch die sind für die U-Boot-Jagd ausgelegt, genau wie die Fregatte F-126. Die MEKOs sind allerdings kleiner, haben weniger Reichweite, haben weniger Platz für Munition an Bord. Der ganz große Aufschrei, Anna, ist aber auch deshalb, denke ich, ausgeblieben, weil diese MEKO-Schiffe von TKMS in Deutschland gebaut werden sollen, also hier bei uns, und weil der Marineinspekteur Karg auch erklärt hat, mit dieser Lösung könne er eigentlich sehr, sehr gut leben. Eine Frage stellt sich aus meiner Sicht dennoch. Nach allem, was ich so höre, soll die erste Fregatte nun Ende 2029 ausgeliefert werden. 2029, das Datum kennen wir, das kommt uns sehr bekannt vor. Die Frage ist, kommt das denn wirklich dann alles schnell genug? All dieweil wir ja schon oft über dieses Jahr diskutiert haben, also dem Jahr, in dem potenziell Russland soweit sein könnte, ein NATO-Land anzugreifen. Und Deutschland hatte ja zuletzt auch im Nordatlantik Sicherungsaufgaben übernommen für die NATO. Nicht zu vergessen das Haupteinsatzgebiet Nord- und Ostsee. Und ob das für diesen doch ja jetzt längeren Zeitraum, in dem da noch nicht so viel passiert, das mit den bisherigen Mitteln so geht, da gibt es durchaus Zweifel.
Ja, da gibt es Zweifel und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn wir auf die deutsche Marine gucken, sprechen wir ja über die kleinste Marine in der Geschichte der Bundeswehr. Das ist ja ein Hinweis, den auch immer der Marineinspekteur Karg gibt. Und gerade in dieser Debatte darüber, dass ja Deutschland, die deutsche Marine sich beteiligen würde an einer wie auch immer gearteten Minenräumaktion in der Straße von Hormus und da ja auch gerade 2 Marineschiffe vor Djibouti liegen, ist ja diese Debatte, ne, was kann die Marine eigentlich leisten und inwieweit ist sie auch damit überfordert. Da hatte ich auch die Gelegenheit, mit dem Bundesverteidigungsminister in der Bericht aus Berlin-Sendung vom vergangenen Sonntag zu sprechen. Und er sagte, naja, ne, die Marine macht halt das, was man ihr aufträgt und das werden sie schon schaffen. Aber ich weiß aus der Marine, dass da doch manche auch die Faust in der Tasche ballen und sagen, das ist schon ganz schön viel, was wir hier alles machen sollen. Aber wo wir jetzt bei der Marine sind, und ich habe ja auch schon die Straße von Hormus angesprochen, die Lage im Persischen Golf, darüber haben wir ja auch immer wieder viel berichtet hier in den vergangenen Sendungen. Bring uns doch da kurz auf den letzten Stand.
Ja, ich glaube, man kann sagen, die deutsche Marine pirscht sich vorsichtig näher an die Straße von Hormus heran. Du hattest das gerade schon gesagt, es sind konkret das Minenjagdboot Fulda und der Tender Mosel, die sind mittlerweile in Djibouti, also in Ostafrika, tatsächlich angekommen. Die könnten sich ja eines Tages auf die Weiterreise Richtung Persischer Golf machen. Allerdings ist ein belastbarer Frieden in diesen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und damit auch ein Bundestagsmandat, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, erstmal weit und breit nicht in Sicht. Und das ist ja Voraussetzung für einen solchen Einsatz. Und was den Schiffsverkehr in dieser Krisenregion angeht, so verläuft die Öffnung dieser Straße von Hormus, wie von Experten ja auch prophezeit, eher schleppend. Es hatte in den letzten Tagen deutlich mehr Durchfahrten als zuvor gegeben. Das schon. Am Mittwoch waren es mehr als 60 Schiffe zum Beispiel. Die Weltschifffahrtsorganisation hatte ja verkündet, mehr als 11.000 Seeleute aus der Region evakuieren zu wollen. Aber die Minengefahr, wenn man sich eben nicht auf den vom Iran vorgegebenen Routen bewegt, ist nach wie vor da. Und dann war ein Handelsschiff vor der Küste des Oman tatsächlich auch beschossen worden am Donnerstag, das sich offenbar nicht auf dieser vorgegebenen Evakuierungsroute befand, was die ganze Aktion kurzzeitig dann wieder ausbremste. Also Geduld ist gefragt, denke ich, bei der Auflösung dieses Staus im Flaschenhals von Hormus, auch wenn der US-Präsident schon früh behauptet hatte, den Korken, der alles verstopfte, selber entfernt zu haben, eigenhändig. Und dieses Bild von einer Sektflasche, die da entkorkt wird und wo sich nun alles drängelt, um da rauszukommen, das hatte kürzlich bei uns in der Sendung ja der Chef der Marineschifffahrtleitung der Bundeswehr, Steffen Lange, auch benutzt.
Ja, und diese Sektflasche mit dem Korken raus ist inzwischen ein sehr beliebtes Bild geworden, weil das hat auch Bundesverteidigungsminister Pistorius in dem Gespräch für den Bericht aus Berlin benutzt und hatte gesagt, dass der US-Präsident ja diesen Korken in die Flasche gestopft habe. Also von daher, ne, ist dieses jetzt inzwischen ein sehr gern genommenes Bild. Und weil du das ja angesprochen hast mit dem Bundestagsmandat für den Einsatz der Marineschiffe in der Straße von Hormus, da macht es hier in Berlin wirklich sehr stark den Eindruck, dass das jetzt erstmal, also vor der Sommerpause, sowieso nicht kommt. Und dann ist auch die Frage, ob es danach kommen kann, weil da eigentlich so viele Voraussetzungen für erfüllt sein müssen. Also zum Beispiel ein ganz klares Ende der Kampfhandlungen. Die Iraner müssen letztendlich auch die deutsche Marine und auch die anderen Staaten einladen zum Minensuchen. Und der Oman auch. Das ist beides bisher noch nicht erfolgt. Und dafür ist einfach die Lage in der Region noch zu unübersichtlich, als dass du hier die Parlamentarier sagen, die Bundestagsabgeordneten, wir können da auf dieser Grundlage über gar kein Bundestagsmandat abstimmen. Und obendrauf gibt es dann immer noch die Frage, was ist denn eigentlich die völkerrechtliche Grundlage für so ein Bundestagsmandat? Also weiterhin sehr viele offene Fragen. Deswegen wird hier vor der Sommerpause, das ist meine persönliche Einschätzung, nichts passieren, was ein Bundestagsmandat für die Marineräumungsschiffe an der Straße von Hormus beziehungsweise gerade in Djibouti angeht. Lass uns doch aber auch noch mal auf die Ukraine gucken und die Lage dort. Das machen wir ja auch in unserem Gespräch mit Heeresinspekteur Christian Freuding. Aber es gibt noch ein paar Dinge, die wir nicht mit dem General besprechen.
Ja, da sind zum Beispiel politische Dinge. Es hat ja in den letzten Tagen und Wochen wieder eine große Zahl an der Ukraine gewidmeten Treffen und Konferenzen gegeben, angefangen mit dem G7-Gipfel im französischen Evian, über das E5-Treffen Mitte dieser Woche genau hier in Berlin, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien, und nun die Wiederaufbaukonferenz in Polen. Ohne da jetzt wiederum zu sehr ins Detail zu gehen, gibt es doch zwei Botschaften, die von all diesen Treffen ausgehen sollen. Botschaften, die natürlich an den Kreml gerichtet sind. Die Ukraine ist in einer weitaus stärkeren Position als noch vor ein paar Monaten. Das ist die eine. Und die zweite lautet, wir, der Westen, halten mit langfristigen Hilfen die Unterstützung länger durch als du, Putin, deinen Krieg. Also komm am besten gleich an den Verhandlungstisch. Anzeichen dafür, dass der russische Machthaber jetzt schon ernsthaft verhandlungsbereit wäre, Anna, das wissen wir, gibt es derzeit nicht. Aber der Druck erhöht sich durch nun mittlerweile fast tägliche Drohnenangriffe der Ukraine, auch tief in Russland. In der Nacht zum Freitag will Russland über 600 ukrainische Drohnen abgefangen haben. Druck auch dadurch, dass es Kiew immer mehr gelingt, die Krim-Halbinsel von der Versorgung abzuschneiden. Und auch dort mitten in der Urlaubssaison für geschlossene Tankstellen oder hohe Benzinpreise zu sorgen. Überhaupt steigt ja die Inflation in Russland, es steigen die Energiepreise im ganzen Land. Zu diesem Thema passt auch, dass Frankreich erneut ein mutmaßliches Schiff der russischen Schattenflotte abgefangen hat, wie Präsident Emmanuel Macron verkündete, diesmal vor Sizilien. Und jetzt versucht der ukrainische Präsident Zelensky, den Druck ebenfalls weiter zu erhöhen, indem er öffentlich erklärte, er habe eine neue Geheimdienstoperation abgesegnet, die auf 40 Tage ausgelegt sei. Einzelheiten hat Zelensky natürlich nicht genannt, nur dass das Ziel sei, Russland zum Frieden zu zwingen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, Anna, dass jenseits des Drucks auf Moskau an den Frontlinien im Osten der Ukraine die ukrainische Armee selbst weiter unter Druck steht, insbesondere in Donetsk und in der umkämpften Stadt Kostjantiniwka. Personalprobleme hat die Ukraine weitgehend durch die Entwicklung weitreichender und unbemannter Waffen ja wettgemacht. Darüber hatten wir immer wieder berichtet. Aber das Problem verschwindet natürlich nicht einfach so. Und in diesem Zusammenhang durchaus erwähnenswert, dass die EU jungen Ukrainern die Flucht vor dem Wehrdienst jetzt erschweren will. 23- bis 60-Jährige, die von der Ukraine keine Ausreiseerlaubnis bekommen sollen, von den vereinfachten Aufnahmeregeln für Flüchtlinge ausgenommen werden. So lautet zunächst der Vorschlag der EU-Kommission. Der müsste, denke ich, von den Mitgliedstaaten allerdings noch gebilligt werden.
Ja, und dann sollten wir gegen Ende dieses aktuellen Lagebilds der Lage auch noch über ein anderes Land reden, das wichtig ist in diesem russischen Krieg gegen die Ukraine, und zwar über Belarus, über Weißrussland, wie es ja auch heißt, weil der Machthaber dort, Alexander Lukaschenko, ausnahmsweise der Ukraine einen Wunsch erfüllt zu haben scheint.
Ja, Lukaschenko gilt allgemein als treuer Verbündeter Putins. Dass Lukaschenkos Schicksal vom Wohlwollen des Kremls abhängt, das ist alles kein Geheimnis. Russland durfte 2022 Belarus als Aufmarschgebiet für seine Truppen nutzen. Moskau hat dort auch gegen den Westen gerichtete Raketen stationiert, die Oreschnik zum Beispiel. Und hat dort auch Stationen aufgebaut, die bei der Steuerung russischer Drohnen in die Ukraine hinein helfen, sogenannte Relaisstationen oder Verstärker. Nun hatte der ukrainische Präsident Zelensky vor wenigen Tagen eine handfeste Drohung ausgesprochen. Lukaschenko habe eine Woche Zeit, die Anlagen zu deaktivieren und abzubauen. Zitat: Wenn sie es nicht abschalten, dann werden wir es abschalten. Punkt. So hatte Zelensky wörtlich gedroht. Und derzeit sieht es so aus, als seien diese Verstärker an Belarus nun wirklich außer Betrieb. Ob die nur abgeschaltet oder auch wirklich abgebaut wurden, das ist unklar. Wie nachhaltig das also ist, müssen wir sehen. Aber offenbar flößen mögliche ukrainische Drohnenangriffe Lukaschenko durchaus Respekt ein. Und wenn sich das bestätigt, dann ist es ein weiteres, zumindest winziges Zeichen, dass Belarus es sich mit der Ukraine und auch mit dem Westen nicht völlig verscherzen möchte. Denn Lukaschenko hatte bislang ja sorgsam vermieden, dass Truppen aus Belarus auf russischer Seite in diesem Krieg kämpfen. Und damit, Anna, sind wir eigentlich schon bei unserem heutigen Schwerpunkt und bei unserem Interview.
Wir begrüßen jetzt einen ganz besonderen Gast, den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding. Herzlich willkommen hier im ARD-Hauptstadtstudio, Herr Freuding.
Vielen Dank, ich bin gerne gekommen.
Ein paar Worte zu Ihnen. 54 Jahre alt, seit 1990 bei der Bundeswehr gestartet, beim Panzeraufklärungsbataillon. Sie waren in Auslandseinsätzen mit der Bundeswehr in Bosnien. Sie waren in Kunduz in Afghanistan und haben viele Verwendungen gehabt. Und unter anderem waren Sie auch Adjutant der früheren Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU.
Und Sie waren ja auch sehr häufig Gast schon bei Streitkräfte und Strategien. Damals noch in der alten Verwendung, als Sie noch Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium waren, da haben wir ja öfter tatsächlich Interviews geführt. Damals waren Sie noch zuständig für die unmittelbare Hilfe, die militärische für die Ukraine.
Ja. Und das erste Interview, das Kai und ich mit Ihnen geführt haben, das war im Verteidigungsministerium und wir haben geguckt, es ist 3 Jahre und 3 Monate her, da waren Sie eben noch der Beauftragte für die Ukraine-Hilfe. Und wenn wir vor 3 Jahren und 3 Monaten gesagt hätten, dass wir im Juni 2026 wieder mit Ihnen zusammensitzen und über den Ukraine-Krieg sprechen, beziehungsweise den russischen Krieg gegen die Ukraine, was hätten Sie dann gesagt?
Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hat man absehen können, dass das nicht eine Frage von wenigen Wochen oder Monaten sein wird, sondern dass es langwieriger sein wird. Aber ich glaube, das muss man sich schon immer wieder vor Augen halten. Mittlerweile ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine, dauert dieser Krieg länger als der Erste Weltkrieg. Aber was ich das noch viel spannendere finde, wenn Sie Bezug nehmen auf das, was wir, wo wir vor 3 Jahren gesprochen haben. Ich glaube, und das habe ich mir hier auf der Herfahrt drüber nachgedacht, Wenn ich auf die Lagekarte heute gucke, dann spielt sich ein ganz großer Teil des Geschehens in den Bereichen Lyman und Konstantinowka ab. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir im Sommer 2023 auch schon über den Raum Lyman gesprochen haben. Und das zeigt ja, wie starr die Fronten sind, wie wenig es den Russen gelingt, tatsächlich ihre Aggression weiter voranzutreiben. Und das finde ich mit ein bisschen Abstand, das ist schon ganz beeindruckend.
Auch beeindruckend, dass Sie sich daran noch erinnern von vor 3 Jahren und 3 Monaten. Aber damit sind wir ja quasi bei der Lage in der Ukraine, der aktuellen militärischen und vor allen Dingen auch der in dem ja aus russischer Sicht wichtigsten Gebiet Donetsk. Jetzt hat Russland das ja weiterhin in all den Jahren nicht geschafft, die Ukraine zu besiegen. Halten Sie es für möglich nach wie vor, dass die Ukraine, es ist ja in letzter Zeit auch öfter von einer Trendwende in Anführungsstrichen die Rede, sämtliche Gebiete zurückerobern kann oder wäre das zu viel erwartet?
Also wenn wir auf die aktuelle Lage gucken, dann sind die ukrainischen Streitkräfte jetzt seit Wochen, wenn nicht Monaten in der Lage, auf dem Boden die Linie zu halten. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung, ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem letzten Jahr. Sie sind in der Lage, immer noch ihre Luftverteidigung so zu organisieren, dass sie trotz der Zunahme der russischen Luftangriffe ungefähr 80-85% der russischen Luftkriegsmittel abwehren können. Und sie sind zunehmend in der Lage, gezielt Russland unter Druck zu setzen, durch sehr präzise, weitreichendes Feuer in der Tiefe gegen militärische Einrichtungen, gegen die Versorgung, aber auch der Krim. Die Krim und auch Moskau spüren, dass dieser Krieg jetzt stattfindet. Ukraine ist in der Lage, und das ist vielleicht schon wirklich eine neue Entwicklung, den Krieg auch in das Hinterland des Aggressors zu tragen.
Aber kurze Nachfrage noch, den Begriff Trendwende, würden Sie den unterschreiben?
Ich würde sagen, wir sehen gerade, dass das Momentum in Richtung Ukraine kippt.
Sie wissen, es gibt immer diese Debatte, inwieweit man die Ukraine unterstützt. Und Taurus tausendmal gehört, schon lange nicht mehr erwähnt. Und weil Sie ja die Angriffe der Ukraine in die Tiefe des Raums gegen militärische Ziele in Russland erwähnen, wäre denn an dieser Stelle Taurus hilfreich? Oder sagen Sie, die Ukrainer brauchen das gar nicht mehr?
Also ich bin jetzt nicht mehr so dran, wie in der Zeit, in der ich für die Ukraine-Unterstützung verantwortlich war. Was sich aus meiner Perspektive als Beobachter ergibt, ist, dass die Ukrainer über hervorragende eigene Mittel verfügen. Und ich kann jetzt weder erkennen noch hören, dass diese Frage noch von entscheidender Relevanz ist.
Wir gucken ja jetzt schon auf fast 4,5 Jahre Krieg. Jetzt sind Sie Heeresinspekteur. Kein Hellseher, aber haben Sie eine Einschätzung, wie lange dieser Krieg noch dauern könnte?
Ich glaube, das kann keiner von uns haben. Das gibt ja auch Abhängigkeiten, die weit über die Ukraine hinausreichen. Es gibt ja auch Verbindungen zwischen unterschiedlichen Kriegsschauplätzen, Iran, Nahe Osten, Entwicklungen in Südostasien, Ukraine. Es gibt zu viele Spieler, dass es, glaube ich, nahezu unmöglich ist, eine solide Aussage zu treffen darüber, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Wir hoffen natürlich, dass er zu einem Ende kommt.
Und sehen Sie irgendwo Chancen für Verhandlungen? Also die Europäer streiten sich ja schon darüber, wer verhandeln soll, wenn sie mit am Tisch sitzen.
Naja, es gibt unverändert immer einen, der sofort zu Verhandlungen übergehen kann und der sitzt in Russland. Und auch das, was wir aus den letzten Tagen hören, besteht da keine Verhandlungsbereitschaft. Putin könnte von heute auf morgen diesen Krieg, diese Aggression beenden. Ich sehe nur im Moment weder Bereitschaft noch Willen dazu.
Wenn Sie auf die Ukrainer und die ukrainischen Streitkräfte blicken, wie hat sich in den letzten Jahren Ihre Einschätzung da verändert? Es ist ja in letzter Zeit nochmal das Stichwort Trendwende immer wieder die Rede davon, dass die sich auch mit selbstproduzierten Waffen mittlerweile auch tief in Russland verteidigen können. Und es ist ja auch so, dass ukrainische Streitkräfte hier in Deutschland bei Ihnen ausgebildet werden im Heer.
Und sie bilden uns aus.
Das wäre meine Frage gewesen. Lernen wir mittlerweile mehr von denen?
Wir lernen sehr viel von ihnen. Es gibt ja auch die Rüstungskooperation, schreitet ja auch deutlich voran. Die Ukraine ist für uns ein wichtiger Partner. Sie leisten im Moment einen großen Beitrag für die Sicherheit Westeuropas. Alles, was sie erreichen militärisch, nützt am Ende auch unsere Sicherheit. Und im praktischen Dienst ist es in der Tat so, dass wir viel von den Ukrainern lernen können. Deshalb arbeiten wir im Heer auch ganz eng mit den ukrainischen Streitkräften zusammen, bringen ukrainische Soldaten nach Deutschland an unsere Truppenschulen, um von ihnen die Erfahrung zu erwerben, wie sie kämpfen, mit welchen Mitteln, mit welchen, was die russischen Taktiken sind, wie sie damit umgehen und wie sie so erfolgreich sein können, wie sie tatsächlich auch sind.
Wir hören das immer wieder mal von Manövern, NATO-Manövern in unterschiedlicher Besetzung, dass dann ukrainische Drohnenpiloten dort sind und letztendlich die anderen Soldaten der anderen NATO-Staaten nass machen. Also, dass die.
Ja, da gibt es die Beispiele, davon habe ich auch gelesen, genau. Wenn man so sich die Gesamtübungen anguckt, unter welchen Rahmenparametern die stattgefunden haben, dann muss man das auch ein bisschen einordnen. Die waren natürlich darauf angelegt, einen gewissen Effekt auch bei denen zu erreichen, die auf der anderen Seite dieser Übung teilgenommen haben, weil ich glaube, wir müssen uns schon wachrütteln und sagen, wir müssen von dem, was wir sehen, lernen. In der Außendarstellung ist es vielleicht in einem Maße drastisch dargestellt, dass jetzt auch dieser gewissen Einordnung bedarf. Aber natürlich, das, was wir beobachten, müssen wir auch für uns selber analysieren und adaptieren. Ich glaube nicht, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Art und Weise, wie die ukrainischen Streitkräfte in wirklich bewundernswerter Weise agieren, für uns eine regelrechte Blaupause ist, wie wir unsere Streitkräfte strukturieren, ausbilden, aufbauen. Aber es ist das, was ich gerne als Orientierungskorridor bezeichne. Wir wollen ja unsere Streitkräfte nicht nachbauen nach ukrainischem Vorbild, wie sie den Krieg jetzt führen, sondern wir wollen unsere Streitkräfte für die Zukunft, für die nächste Auseinandersetzung aufbauen, strukturieren, gliedern, ausbilden. Wir wollen Streitkräfte entwickeln, wir wollen ein Heer entwickeln, das bereit ist für eine mögliche potenzielle nächste militärische Auseinandersetzung und zwar so stark, so überzeugend, dass eben die Abschreckung, die wir erreichen wollen, funktioniert.
Damit sind wir eigentlich schon bei der Bundeswehr und der Frage, wie ist die Bundeswehr, wie sind die deutschen Streitkräfte mittlerweile aufgestellt und ausgerüstet. Sie hatten es eben gerade auch noch mal gesagt, der Krieg in der Ukraine kann eigentlich keine Blaupause für die Bundeswehr sein. Aber natürlich hat der Einsatz von Drohnen auch hierzulande zu Veränderungen geführt. Die Bundeswehr beschafft ja nun auch Drohnen. Aber sie haben immer auch Wert darauf gelegt zu sagen, wir brauchen auch weiterhin Panzer. Warum kann man auf die nach wie vor nicht verzichten aus Ihrer Sicht?
Weil am Ende des Tages geht es in der Dimension Land darum, Raum zu nehmen und zu halten. In der Dimension, in der Menschen leben. Das heißt, es ist eine physische Aufgabe. Die werden sie nur physisch mit Präsenz am Boden, mit der Fähigkeit, den Widerstand des Feindes am Boden zu brechen, erreichen. Dazu brauchen sie Schutz, dazu brauchen sie Mobilität, dazu brauchen sie Geschwindigkeit. Und deshalb werden wir künftig auch weiter gepanzerte Systeme brauchen, in anderer Form als heute. Und natürlich, wir sprechen ja sehr gerne vom Gefecht der verbundenen Waffen. Wir müssen jetzt Gefecht der verbundenen Waffen 2.0 oder vielleicht 3.0 denken. Der bodennahe Luftraum, der Einsatz von Drohnen, der Einsatz von unbemannten Systemen, auch Landsystemen wird eine völlig neue Bedeutung bekommen. Das gemeinsame Manned-Unmanned-Teaming, also der gemeinsame Einsatz von bemannten und unbemannten Plattformen, das wird alles in einer anderen Zusammensetzung zur Geltung, zur Wirkung bekommen. Wir haben da im Heer erste Überlegungen. Wir werden auch da, was unsere Ausbildung, unser Training anbelangt, was unsere Strukturen anbelangt, uns darauf ausrichten. Und das haben wir in den letzten Monaten konzeptionell eingeleitet. Wir haben es erstmals in Munster im April, Mai erprobt in einer großen Lehr- und Versuchsübung. Und wir werden das jetzt, wenn wir im Zuge der Verteidigungsaufstellung uns neue Strukturen geben, auch so für die Strukturen des künftigen Heeres so vorsehen.
Darf ich nochmal auf die Panzer zurückkommen, weil Sie wissen, dass es Kritiker gibt, auch jetzt, die darauf gucken, wie das Geld ausgegeben wird für Rüstungsgüter, die sagen, jetzt noch Geld für Panzer auszugeben, ist nicht klug, weil ein Panzer ist ein sehr großes, für Drohnen gut erkennbares Ziel und deswegen sollte man überhaupt gar nicht weiter auf Panzer setzen. Und ich weiß, es gibt diese Debatte in dieser sicherheitsverteidigungspolitischen Community. Und da gibt es halt die, die sagen, jetzt noch weiter Geld in Stahl zu stecken, das bringt nichts.
Also diese Debatte ist ja gut und richtig, aber ich glaube, man kann sie nicht mit einem Entweder-Oder beantworten, sondern man muss sie mit einem Und beantworten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf dem künftigen Gefechtsfeld in der Dimension Land etwas sehen werden, was ich gerne als die Gleichzeitigkeit der Gegensätzlichkeit bezeichne. Wir werden
Gleichzeitigkeit der Gegensätzlichkeit.
Also wir werden modernste KI-gesteuerte Drohnen sehen. Wir werden aber genauso noch den Soldaten mit dem Sturmgewehr und Bajonett sehen. Wir werden Abstandsfähigkeit brauchen, aber wir werden auch brauchen die Durchsetzungsfähigkeit im Duell. Man kann nicht auf eines zu 100% verzichten, nur weil man andere, neue, modernere, zwingend erforderliche Mittel braucht. Mit der Einführung der Luftwaffe im Ersten Weltkrieg sind dann nicht Landstreitkräfte verschwunden. Und ich glaube, dass die gleiche Debatte, die gleiche Struktur hat, diese Auseinandersetzung, was brauchen wir? Brauchen wir Panzer oder Drohne? Wir brauchen beides. Wir brauchen unbemannte Systeme, wir brauchen bemannte Systeme. Und wie gesagt, wir brauchen Duellfähigkeit und Abstandsfähigkeit.
Und im Grunde sieht man ja auch in der Ukraine beides, ne? Also es gibt den Grabenkrieg in Anführungsstrichen und gleichzeitig KI und Drohnen.
Ja, diese Gleichzeitigkeit der Gegensätzlichkeit.
Sie haben gerade die Drohnen angesprochen. Die werden ja jetzt nach und nach integriert und sollen auch eine Rolle spielen bei der Grundausbildung. Zum Beispiel, können Sie noch einmal sagen, wie weit wir da mittlerweile sind und ob es nicht trotzdem alles viel zu langsam geht?
Also wenn Sie einen Inspekteur des Heeres fragen, ob es schnell genug geht, wird er immer die Antwort geben, nein, es muss schneller gehen und das ist auch meine Aufgabe, die Einsatzbereitschaft so schnell wie möglich zu verbessern und so schnell wie möglich uns auf das neue Kriegsbild einzustellen. Das gesagt, glaube ich, haben wir jetzt eine Idee, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir wissen, wie wir uns strukturieren müssen. Wir wissen, wie wir uns ausbilden müssen. Wir wissen, wie unsere künftigen Einsatzgrundsätze aussehen sollen. Das setzen wir nach und nach um. Vielleicht haben Sie also in den letzten Tagen Bilder der Brigade 45 bei Freedom Shield. Das ist die große Übung. Die erste große Übung der Brigade 45 in Litauen gesehen, da ist das, was wir beim Heer zum ersten Mal Ende April, Anfang Mai erprobt haben, schon in ersten Ansätzen umgesetzt. Wir wissen, welche vor allem unbemannten Systeme jetzt zulaufen in das Heer. Wir haben die Aussicht, dass wir ab 2028 etablieren können im Heer ein System, das nennen wir Drone as a Service. Das heißt, die Drohnen kommen automatisch als sozusagen Verbrauchsgut kontinuierlich in die Truppe. 5.000 pro Monat ins Heer, das ist die Ambition, die wir da verfolgen. Wir haben Drohnenausbildung in die Ausbildung von Beginn an integriert. Und wenn ich mit unseren Kommandeuren spreche, dann sage ich immer, wir müssen dazu übergehen, wir müssen den Gedanken auch in der Truppe verwirklichen, dass künftig jeder Soldat, genauso wie wir sagen, every soldier rifleman, wird künftig every soldier drone operator oder drone defender sein. Also jeder Soldat muss in der Lage sein, Grundsätze des Drohnenkampfes zu verstehen, entweder um Drohnen selbst einzusetzen, aber mindestens sich dagegen zu verteidigen.
Sie haben die Brigade Litauen erwähnt und die große erste Übung Freedom Shield. Sie waren mehrfach da, jetzt zuletzt Anfang der Woche mit dem Bundesverteidigungsminister. Und ich habe so verschiedene Artikel über Ihre Besuche dort gelesen und auch Bilder gesehen. Und es gibt Bilder, auf denen sehen Sie sehr unzufrieden aus. Also sind Sie jetzt mit dem, was Sie da gesehen haben bei der Übung, wo sind diese Bilder entstanden, an welchen Stellen, wo Sie unzufrieden ausgesehen haben?
Also ich sage erstmal, womit ich zufrieden bin. Und ich glaube, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Vor einem Jahr hat der Bundeskanzler auf dem Domplatz in Vilnius diese Brigade aufgestellt und hat das Versprechen gegeben, die Sicherheit Vilnius ist die Sicherheit von Berlin. Und ein Jahr später üben wir mit einer Brigade, mit schwerem Gerät, mit Kampfpanzern, mit Schützenpanzern, mit Drohnen in Paprade auf dem litauischen Übungsplatz, wenige Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt, im scharfen Schuss. Mit der multinationalen Battlegroup, die Teil dieser Brigade ist. Wir haben seither die drei Kampftruppenbataillone der Brigade schon unterstellt. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt, über den ich mich sehr freue, über den wir uns sehr freuen und bei dem ich als Inspekteur des Heeres auch sei. Da bin ich stolz darauf, was die Männer und Frauen da in Litauen erreicht haben, was wir erreicht haben. Unzufrieden muss man, glaube ich, als militärischer Führer immer sein, wenn es um militärische Übungen, wenn es um taktische Ausbildung geht. Wäre ich nicht unzufrieden, wird es ja auch keinen Fortschritt geben. Aber das sind Dinge, bei denen wir natürlich besser werden können, besser werden müssen. Wir dürfen nie auf dem Stand stehen bleiben, den wir haben, was die Ausbildung, was die Readiness betrifft. Was unsere Aufbauleistung betrifft, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein. Und das zeigt auch unseren Partnern, wir sind verlässlich, was wir zugesagt haben, halten wir ein. Wir sind im Plan auf Deutschland, auf das deutsche Heer als Verlass.
Stichwort Unzufriedenheit. Jetzt hat er ja zuletzt auch für Schlagzeilen gesorgt, das fehlende Personal. Offenbar wird das ja rein mit Freiwilligkeit nicht funktionieren, diese Brigade in Litauen komplett aufzustellen. Ist das tatsächlich so und ist das nicht auch schon von Anfang an klar gewesen eigentlich?
Der Minister hat am Montag nochmal ganz klar gemacht, die oberste Bedeutung hat die Einsatzbereitschaft dieser Brigade bis Ende 2027. Das werden wir erreichen, das werden wir schaffen. Auch hier nochmal, wir werden, das haben wir unseren Partnern zugesagt und das deutsche Heer wird liefern, wir werden Ende 2027 einsatzbereit sein.
Also schaffen schon, aber möglicherweise auch dann mit Verpflichtungen.
Es gibt, in Streitkräften sind Versetzungen nichts Ungewöhnliches.
Es klang das halt immer anders. Das ist so dieses, also dass Soldaten etwas befohlen wird und das ist ja völlig klar. Wir kommen ja daher, dass es so ein Punkt war, den der Minister gemacht hat, dass das so attraktiv ist, dass es freiwillig genug Soldaten und Soldatinnen gibt. Das ist einfach nur, ist ja völlig in Ordnung zu sagen, Einsatzbereitschaft, das ist unsere erste Voraussetzung, das ist unser Ziel und alles ordnen wir dem unter. Deswegen fragen wir nach.
Das kriegen wir auch hin.
Nicht nur freiwillig.
Wir kriegen es hin.
Wo wir gerade über Personal sprachen, das Problem in Anführungsstrichen gibt es ja auch bei der Bundeswehr insgesamt. Es gibt ja diese Sollzahl von 260.000, die man erreichen möchte bis Mitte des nächsten Jahrzehnts. Es zweifeln viele ja daran, dass das ohne Wehrpflicht oder eine Auswahlwehrpflicht funktionieren wird. Zweifeln Sie da auch dran?
Also wir sind erstmal gut gestartet in das, was wir als neuen Wehrdienst bezeichnen, nach dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Für das Heer kann ich sagen, was die Zahlen anbelangt, da haben wir jetzt in etwa schon Mitte des Jahres die Einplanungszahlen für 2026, die wir für das Jahr 2025 über das gesamte Jahr über hatten. Wir haben also einen Realaufwuchs und wir sind sehr optimistisch, dass sich dieser positive Trend fortsetzt. Wir haben ja diese Zielkorridore auch vorgesehen im Wehrdienstmodernisierungsgesetz, welchen Aufwuchs wir Jahr für Jahr wir erreichen wollen, wir schaffen müssen. Und da werden wir im nächsten Jahr Bilanz ziehen müssen, ob wir so weit gekommen sind, wie wir uns das vorgenommen haben und wie der Gesetzgeber das auch vorsieht.
Und bei den Reservisten, also ne, es geht jetzt ja auch darum, einfach Reservisten 200.000 aufzubauen. Genau. Eine Frage ist das ja mit dieser doppelten Freiwilligkeit, dass auch der Arbeitgeber den Reservisten freistellen darf, dass er die Wahl hat. Sind Sie dafür, dass das so ist wie früher, also noch zu Wehrpflichtzeiten, zu alten Wehrpflichtzeiten, dass freigestellt werden muss?
Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Reserve eine größere Bedeutung hat, dass die Verlässlichkeit der Reserve ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Qualifizierung, und zwar die kontinuierliche Qualifizierung von Reservisten, eine große Bedeutung hat. Je mehr Bedeutung, je mehr technisiert wir auch werden, Und deshalb ist es gut und richtig, dass jetzt bei der Erarbeitung des Reservestärkungsgesetzes, das wir in den kommenden Wochen erwarten, dass auf diese doppelte Freiwilligkeit, also die Zustimmung des Soldaten und des Arbeitgebers, dass darauf verzichtet wird. Nur so werden wir eine größere Verlässlichkeit erreichen.
Noch einmal, Herr Freuding, kurz zurück zur Brigade Litauen. Dort hat ja auch negativ Schlagzeilen gemacht, die Modernisierung der Funkgeräte, weil eben bislang die Deutschen mit anderen Nationen, mit anderen NATO-Partnern, den Niederländern zum Beispiel, von Panzer zu Panzer gar nicht vernünftig kommunizieren konnten. Also das soll ja nun alles digital und damit auch abhörsicher werden. Aber die Neuausstattung verlief ja äußerst mühsam. Es gab eine Übung, die ist mittlerweile schon über ein Jahr her, wo klar wurde, dass das alles länger dauern würde, dass das alles nicht so funktionieren würde, wie man sich das vorgestellt hatte. Wann ist es soweit, dass die Brigade mit dieser neuen Funktechnik endgültig ausgestattet
wird? Also wir sprechen jetzt über die Digitalisierung landbasierter Operationen, DLBO. Genau. Ich wollte es einmal ganz aussprechen für unsere Hörerinnen und Hörer. DLBO geht voran. Sie haben zu Recht beschrieben, dass wir da vor einem Jahr in einer unbefriedigenden Lage waren. Wir stellen jetzt aber fest, dass die technischen Fortschritte gut sind, dass die Anforderungen, die wir stellen an das System, auch zunehmend erfüllt sind. Wir haben noch das eine oder andere, wo wir aber optimistisch sind, dass die Verbesserungen so voranschreiten, dass es in time ist. Wir sind jetzt dabei, die Fahrzeuge seit Beginn des Jahres umzurüsten. Wir nennen das Serienintegration, also Plattform für Plattform, dieses neue Funkgerätesystem einzurüsten. Das ist nicht banal. Man muss sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn ich das kurz beschreiben darf, wie so ein Stereogeräteturm. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein Panzerturm auch kein Ballsaal ist, ist das eben nicht trivial, das einzubauen. Und das hat natürlich auch Weiterungen mit Stromversorgung und Stromabnehmer und so weiter. Da müssen wir in der Tat noch schneller werden bei dieser Serienintegration. Wir werden auch einige Fahrzeuge haben, die aufgrund eben der Bauanlage wir diesen Stereogeräteturm noch nicht wissen, wie wir den unterbringen können. Dafür gibt es jetzt auch aber eine Interimslösung. Wir nennen das den sogenannten Mischbetrieb. Aber auch dieser Mischbetrieb wird digitalisiert sein, sodass für uns jetzt die Ziellinien sind, zunächst die Brigade 37 voll digital kommunikationsfähig zu machen. Das ist die Brigade 37, die derzeit den Auftrag wahrnimmt, Forward Land Forces, also die als erste Brigade vorne an der Ostflanke wäre, solange wir noch die Brigade 45 in Litauen aufbauen. Das heißt, die zweite Brigade, die wir jetzt umrüsten, ist die 45 und da wollen wir die Umrüstung abgeschlossen haben, genau in einem Jahr, also Jahresmitte 27. Um dann die Brigade in Gänze bis Ende 27 zu verlegen, um unser Ziel zu erreichen, um unsere Zusage zu verwirklichen. Ende 27 ist die Brigade Litauen als ganze Brigade voll einsatzbereit in Litauen.
Ein Thema, was wir gerne auch noch mit Ihnen besprechen würden, ist innere Führung. Und ich glaube, es war genau in diesem Studio, dass Peter Carstens von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu Besuch war mit seinen Recherchen zu den Fallschirmjägern in Zweibrücken, die er mit einer Kollegin gemacht hatte. Da war es ja so, ne, dass die Soldaten dort einige Fallschirmjäger mit Hitlergrüßen, mit frauenfeindlichen Äußerungen und auch Handlungen aufgefallen sind. Sie haben auch Konsequenzen gezogen vom Heer aus, hat allerdings so ein bisschen gedauert. Wie aufgearbeitet ist dieser Fall und welche Lehren haben Sie jetzt auch als Inspekteur daraus gezogen, weil Sie ja auch attraktiv werden wollen? Sie sind ja darauf angewiesen, dass Leute den Eindruck haben, oh ja, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter schicke ich gerne zum Bund.
Also die Vorfälle, über die Sie sprechen, waren in Art, Umfang in keiner Weise zu tolerieren, völlig inakzeptabel. Wir haben mittlerweile diese Fälle gut aufgearbeitet. Es sind natürlich von den vielen Beschuldigungen noch nicht alle einer gerichtlichen Maßnahme zugeführt worden, weil das ist eben noch im Prozess. Ich kann Ihnen ein bisschen was zu den Zahlen sagen. Wir haben Stand Juni, sprechen wir von 59 Beschuldigten im Fallschirmjägerregiment, 26 in 18 Fällen gab es Disziplinarmaßnahmen. In 24 Fällen gibt es disziplinare Vorvermittlungen. Es gibt 5 gerichtliche Disziplinarverfahren, die eingeleitet wurden. 20 Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Und in 17 Fällen gibt es Verbote zur Ausübung des Dienstes. Wir haben bei den 59 Beschuldigten haben wir bei 21 die Entlassung aus dem Dienstverhältnis als Soldat beantragt. Davon sind 16 mittlerweile vollzogen worden. Also Sie sehen, dass wir da wirklich sehr konsequent auch Maßnahmen getroffen haben. Wir haben Anfang des Jahres den sogenannten Aktionsplan Luftlandetruppe in Kraft gesetzt, der verschiedene Maßnahmen umfasst, unter anderem auch eine regelmäßige Überprüfung dieser Maßnahmen. Ich treffe mich in regelmäßigen Abständen mit den Truppenführern der Luftlandetruppe, um den Fortschritt zu evaluieren und ich glaube sagen zu können, dass wir da schon eine Trendumkehr geschafft haben. Die Soldatinnen und Soldaten auch vor Ort wollen das auch. Das wird auch aus den Verbänden, aus den Großverbänden herausgetragen. Gleichwohl, die Verbesserung der Führungskultur ist natürlich eine ständige Aufgabe. Die haben sie nicht am Tag X irgendwie abgeschlossen. Aber ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass wir im Heer eine ganz klare Linie haben, was den Anspruch an unsere Führungskultur betrifft. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ohne eine gute, eine starke Führungskultur, die die Wertschätzung des Einzelnen, der Einzelnen in die Mitte stellt, dass alle anderen Fortschritte bei Aufwuchs, bei Einsatzbereitschaft, bei der Zulieferung von Waffensystemen in der Ausbildung, dass sie alles nichts wert sind, wenn es uns nicht gelingt, diese wertschätzende, diese bestärkende Führungskultur im Heer noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eine kontinuierliche Aufgabe für alle Führer und Vorgesetzten, der wir uns auch stellen und bei der wir, wie ich wahrnehme, bei meinen Dienstaufsichtsbesuchen, bei der wir auch vorankommen.
Aber würden Sie sagen, dass die Bundeswehr dadurch den von Anna eben angesprochenen Imageschaden dennoch davongetragen hat?
Naja, es waren auf jeden Fall keine Vorfälle, die dazu beitragen, dass junge Menschen sagen, das ist aber ein Arbeitgeber, bei dem alles hervorragend läuft. Umso wichtiger ist, dass wir ganz deutlich machen, das ist nicht akzeptabel, das ist nicht die Bundeswehr, das ist nicht das Heer, das wir wollen. Wir haben andere Werte, wir haben eine andere Führungskultur. Sie werden nie Einzelfälle, Einzelverfehlungen ausschließen können, aber es muss spürbar sein im gesamten Heer, dass wir eben eine andere Führungskultur mit aller Kraft verfolgen und die für uns auch handlungsleitend ist, weil sie auch den Einsatzwert im Gefecht steigert.
Alles das, was Sie jetzt gerade bei der Bundeswehr machen, beim Heer machen, ist darauf ausgerichtet, 2029 möglichst fit zu sein. Also der Generalinspekteur und der Minister, die vertreten ja die Ansicht, die auch westliche Geheimdienste zusammengetragen haben, dass bis zu 2029 Russland theoretisch in der Lage ist, einen NATO-Staat anzugreifen. Da ist ja gerade diese Phase zwischen jetzt und 2029 an sich eine besonders gefährliche, wo Sie gerade versuchen, richtig gut in Shape zu kommen, wenn ich das mal so formulieren darf. Wie gefährlich sehen Sie diese Phase, in der wir gerade sind?
Also wir dürfen nicht nur auf 2029 gucken, sondern wir müssen schon auf heute Nacht gucken. Das ist das, was gerne in unserer Fachsprache als Fight Tonight bezeichnet wird. Wir sind bereit für den Fight Tonight. Wir sind fähig und in der Lage, so wie wir sind, mit dem, was wir haben, unseren Auftrag für unser Land zu erfüllen. Wir wissen gleichzeitig um die Dinge, die wir noch verbessern müssen. Daran arbeiten wir jeden Tag, um in eine bestmögliche Aufstellung für 2029 zu kommen. Streitkräfte sind aber auf der anderen Seite auch nie fertig. Sie müssen immer an ihrer Doktrin arbeiten, sie müssen an ihrer Struktur arbeiten, sie müssen immer an technischer Innovation arbeiten. Denken Sie an die Innovationszyklen, die wir gerade auch bei den ukrainischen Streitkräften sehen. Und dieses nie fertig, das muss eigentlich uns Triebfeder und Ansporn sein, ständig besser zu werden. Und das beginnt heute Nacht und endet nie.
Und woran fehlt es aus Ihrer Sicht, wenn man auf das Material schaut, am meisten auf deutscher und auf NATO-Seite? Da spielt ja auch natürlich die USA eine Rolle, die ja jetzt offenbar die eigentlich geplanten Tomahawk-Marschflugkörper und auch Hyperschallwaffen erstmal nicht liefern. Dann gibt es immer wieder Androhungen, dass Truppen auch aus Europa abgezogen werden. 5000 aus Deutschland sind ja schon angekündigt, dass die gehen sollen. Was muss da passieren in den nächsten Jahren?
Ich spekuliere mal nicht über die Entscheidung einer Partnernation, sondern ich sage Ihnen mal, was für mich die Fokusthemen sind. Und da ist auch abgeleitet aus dem, was wir in der Ukraine aus dem Kriegsbild sehen, gibt es für mich 5 Handlungsfelder, wo wir sofort besser werden müssen. Das ist einmal die Fähigkeit zur indirekten Wirkung, also Artillery Loitering Munitions wirken in die Tiefe des gegnerischen Raumes. Dann ist zum Zweiten, wir müssen beherrschen können, die Bedrohung insbesondere aus dem bodennahen Luftraum. Also für mich geht es um Flugabwehr und Counter-UAS-Fähigkeit. Dann geht es drittens darum, unsere Fähigkeiten im elektromagnetischen Kampf signifikant zu verbessern. Das muss auf allen Ebenen integriert sein, also nicht nur irgendwo auf der Chorebene, sondern das muss im Prinzip schon beim Panzergrenadierzug anfangen. Und das Gleiche gilt für viertens, die Fähigkeit, unbemannte Systeme zu integrieren. Auch das muss im Prinzip auf Zugebene, Kompanieebene beginnen. Und das werden wir dann auch weiter steigern. Und diese 4 Felder werden durch ein 5. zusammengebunden, wenn Sie so wollen. Und das ist die KI-gestützte Fähigkeit zur digitalen Führung, also C2, Command and Control, Datenintegrationsplattformen, um schneller entscheiden zu können. Das sind für mich die 5 Handlungsfelder, die wir voranbringen wollen. Und da sind wir bei den ersten auf einem guten Weg. Bei dem einen oder anderen müssen wir da noch den Turbo einschalten, aber wir wissen, wo wir hinwollen.
Das alles kostet Geld. In diesem Jahr steht für das Verteidigungsministerium 108 Milliarden Euro zur Verfügung. Und die Haushälter melden sich immer mal wieder zu Wort und haben den Eindruck, wenn die Bundeswehr bestellt, dann steigen die Preise. Also einfach, ne, dass die Kosten explodieren, weil zum Beispiel für ganz normale Tankcontainer, ich habe das mal nachgeguckt, die in den vergangenen 4 Jahren der Preis sich verdoppelt hat. Einfach nur so, weil die Bundeswehr zahlt schon. Wie können Sie da Finger drauf halten? Was können Sie dagegen machen? Wie ernst nehmen Sie das auch?
Also ich nehme das persönlich vor allen Dingen auch als Staatsbürger total ernst, weil das ist das Geld der Steuerzahler, mit dem wir mit großer Verantwortung umgehen wollen. Jetzt sind die Inspekteure nicht diejenigen, die Beschaffungsverträge unterschreiben können. Aber, glaube ich, wo wir unseren Beitrag schon dazu leisten können, dass wir das in gute, geregelte Bahnen lenken, ist, dass wir uns selbst ein hartes Fähigkeitscontrolling auferlegen. Das heißt, nicht die Fehler machen, die in der Vergangenheit immer wieder geschehen sind, dass wir immer höhere Ansprüche auch an das Gerät stellen, das wir brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen, sondern ich glaube, es kommt jetzt auch viel mehr darauf an, schnell Dinge zu bekommen, die vielleicht nicht 120% leistungsfähig sind oder 150%, sondern 80% jetzt haben, was vielleicht auch schon produziert wird, was nicht erst entwickelt werden muss. Und das trägt sicherlich auch dazu bei, dass Kosten unter Kontrolle gehalten werden können.
Herr Generalleutnant Freuding, wenn wir dürfen, würden wir zum Schluss gerne noch eine etwas persönlichere Frage stellen. Wir haben mal ein bisschen recherchiert und ich hoffe, wir haben richtig recherchiert, dass Sie in Ihrer Jugend in den 1980er Jahren viel Zeit in amerikanischen Bars verbracht haben in der Nähe des NATO-Stützpunkts Grafenwöhr. Können Sie uns schildern, welchen Eindruck hatten Sie damals von den USA, von den US-Soldaten und hat sich Ihr Blick auf die USA gerade in den letzten Jahren irgendwie verändert?
Also ich muss Sie ein bisschen enttäuschen, um mich zu sagen, dass ich von Ihren investigativen Fähigkeiten enttäuscht bin.
Super investigativ, aber.
Ich bin in der Nähe von Grafenwöhr aufgewachsen, das stimmt, aber da haben wir uns mehr um die gemeinsamen Sportplätze, zumindest im jugendlichen Alter, gekümmert, als um die Bars. Für mich war das selbstverständlich Seite an Seite mit den amerikanischen Familien in der Region groß zu werden. Das war auch wichtig, das prägt so eine Region auch. Und das hat natürlich schon in gewissem Maße dazu beigetragen, dass ich aus tiefer Überzeugung diesen transatlantischen Gedanken, dass wir stärker werden, wenn wir die transatlantischen Beziehungen stark halten, das hat mich schon geprägt, ja.
Und hat sich das geändert in letzter Zeit?
Das hat sich nicht in letzter Zeit geändert und das ist auch nicht abhängig von einer Präsidentschaft.
Herr Freuding, haben Sie ganz, ganz vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio und für Ihre Zeit. Und
sehr gerne.
Und das nächste Interview, da warten wir nicht nur wieder 3 Jahre und drei Monate, das nächste gemeinsame
okay,
mit uns
versprochen.
Beiden.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich aus dem ARD-Hauptstadtstudio Kai Küstner
und Anna Engelke.
Hey, mein Name ist Peter Hornung und ich gehöre zum Team Streitkräfte und Strategien. Ich habe noch einen Tipp für euch. Ich recherchiere seit Monaten zu dem Deal, den Deutschland mit den Taliban ausgehandelt hat. Taliban-Diplomaten dürfen nach Deutschland kommen und Deutschland kann dafür Afghanen nach Kabul abschieben. Gemeinsam mit den Kolleginnen von Die Entscheidung habe ich eine ganze Staffel dazu gemacht und jetzt gibt es ein Update mit dem Titel Dobrindt und die Taliban. Eine spannende Geschichte darüber, wie Deutschland sich erpressbar gemacht hat und die Taliban jetzt einen Fuß in Europa haben. Die Entscheidung, Politik, die uns bis heute prägt, findet ihr in der ARD Sounds App.